Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege.
Cholesterin verstehen und bewerten. Wir sprechen heute mit Herrn Dr. Frank van Buren. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und Chefarzt in den GFO-Kliniken Südwestfalen, immer im Einsatz. Das stimmt so. Herzlich willkommen, Herr Dr. van Buren.
Vielen Dank, schön, dass Sie da sind.
Ja, wir haben ein spannendes Thema heute und vor allen Dingen ist das ein Thema, was viel in den Medien auch diskutiert wird und da gibt es viel Wahrheit und Unwahrheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir fragen den Profi, Sie haben sich damit intensiv auch beschäftigt. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, was ist Cholesterin überhaupt? Jeder redet davon, aber was heißt das?
Cholesterin ist eine ganz, ganz wichtige Substanz im Körper, weil daraus viele Hormone gebildet werden, insbesondere Geschlechtshormone, sind aber auch ganz bedeutsam für den Aufbau der Zellmembran oder Gallensäuren werden daraus generiert. Das heißt, es hat schon eine sehr große Bedeutung, in ausreichendem Maße Cholesterin zu haben, weil eben das der Ausgangsstoff ist für die genannten Substanzen, was ich gerade berichtet habe. Es gibt natürlich Cholesterin-Konzentration im Körper, die dem gesunden Leben nicht mehr zuträglich sind, die also, das weiß man natürlich, da kommen wir sicher gleich noch drauf, Gefäße schneller verkalken lassen, was eine ganz bedeutsame Erkrankung ist. Aber zunächst mal möchte ich festhalten, es ist wichtig, Cholesterin zu haben. Der Körper produziert selbst Cholesterin und man führt natürlich auch über die Nahrung Cholesterin zu.
Ja, das, was wir immer hören, ist, es gibt das gute und das schlechte Cholesterin. Das ist so in der Volkssprache, sagt man es so. Was steckt jetzt dahinter? Wo unterscheidet sich das? Also was ist gut und was ist schlecht?
Das ist eine ganz wichtige und gute Frage. Das Cholesterin, hatte ich gerade schon gesagt, wird vom Körper selbst gebildet. Ungefähr 80% des Cholesterins, was im Blut zirkuliert, ist vom Körper selbst gebildet. Ungefähr 15-20% werden über die Nahrung aufgenommen. Und es gibt, genau wie Sie sagen, ein gutes und ein schlechtes Cholesterin. Das gute Cholesterin, HDL, viele sagen dann immer in dem Moment, meine Studenten mögen das immer sehr, hab dich lieb, dann kann man es sich gut merken. Okay. Ja, hab dich lieb. Das gute Cholesterin transportiert also, es ist ein Lipoprotein, was das Cholesterin von der Peripherie, also von den Körperbereichen, die außerhalb der Leber sind, zur Leber transportieren, damit es da abgebaut wird. Und das LDL-Cholesterin ist das Cholesterin, was von der Leber dann in die verschiedenen Organsysteme transportiert wird und wo es dann weiterverarbeitet wird.
Und das wäre dann das etwas Tückischere, wo man mehr darauf achten muss, genau, wo der Wert dann...
Genau, so ist es. Das mit dem Tückisch hat eine besondere Bedeutung. Bis vor einigen Jahren hat man noch gesagt, HDL ist gefäßprotektiv. Das ist auch tatsächlich so. Aber es ist eben nicht so, dass ein hohes HDL ein zudem gleichzeitig bestehendes hohes LDL ausgleichen kann. Sie sagen es genau richtig, das LDL darf also bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, um keine Arteriosklerose, also keine Gefäßverkalkung hinnehmen zu müssen.
Wenn jetzt die Cholesterinwerte können dann ja getestet werden beim Hausarzt ganz normal, also man kann sich da untersuchen lassen. Und wenn der doch ein bisschen bedenklich ist, der Cholesterinwert, also dieser LDL-Cholesterinwert, geht's ja an die Medikamente.
Ja, richtig.
Muss das sofort sein oder kann ich das auch beeinflussen und sagen, na, ich möchte jetzt eigentlich nicht sofort Statine nehmen? Kommen wir gleich auch nochmal zu, aber genau. Vielleicht.
Der ein oder andere ist da eher zurückhaltend, zu viel Medikamente zu nehmen, insbesondere bei Statinen, weil das durchaus gelegentlich Nebenwirkungen machen kann, was in der Regel Muskelschmerzen sind, also in den Oberschenkel, so als hätte man Muskelkater, als hätte man Squash gespielt oder wäre wandern gewesen. Das ist das hauptsächliche Problem. Deswegen ist der ein oder andere zurückhaltend. Ich würde aber zunächst dazu raten, das übrige Risikoprofil abzuchecken, dass man also nicht nur allein das Cholesterin beleuchtet. Es gibt ja andere Risikofaktoren, die zur Arteriosklerose beitragen. Da ist insbesondere natürlich der Diabetes zu nennen. Dann hoher Blutdruck, Volkskrankheit, wenn man nicht so gleich dran denkt. Rauchen ist natürlich nicht gut. Dann das männliche Geschlecht ist auch nicht gut, weil die Fettverteilung bei Männern anders ist als bei Frauen. Und es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die dazu beitragen, dass die Gefäße schneller altern. Zum Beispiel noch ein anderes Blutfettmolekül, das Lipoprotein klein A, wo wir, glaube ich, gleich nochmal
kommen. Ja, da kommen wir, ne? Genau, weil das ja auch momentan so in den Fachmedien nochmal diskutiert wird oder eigentlich auch in verschiedenen Zeitungen. Gibt es denn die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Vorerkrankung, keine genetische Disposition, dass ich mein Cholesterin erstmal selber in den Griff bekomme?
Das kann man versuchen.
Kann ich was tun?
Ja, genau. Natürlich durch Ernährung. Das ist eine ganz wichtige Sache. Sie wissen, dass insbesondere sogenanntes rotes Fleisch wesentlich zum hohen Cholesterinspiegel beiträgt. Das sollte man natürlich erstmal vermeiden. Aber man muss sich klar machen, dass man selbst von ich sage immer, 2-3 Mal am Tag grillen und dann auf vegetarisch umstellen. Also jeden Tag 3 Mal Bratwurst essen und dann auf vegetarisch umstellen.
Und den vegetarischen Salat dazu.
Ja, genau. Man höchstens in der Lage ist, 15-20% sein Cholesterin abzusenken. Und wenn Sie sich überlegen, dass viele Leute mit dem LDL-Cholesterin von 160 rumlaufen und dann durch Optimierung der Mahlzeiten oder der Ernährung vielleicht auf 130 kommen, damit ist man oftmals immer noch nicht in dem Bereich, da will die Gefäße nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt, es ist durchaus häufig der Fall, dass man ein Statin nehmen muss.
Ist der Hausarzt dann der richtige Ansprechpartner oder wenn es eine kritische Geschichte gibt bei einem selber oder so, sollte man dann den Facharzt, den Kardiologen,
zum Kardiologen? Natürlich ist erstmal der Hausarzt anzusprechen. Das sind häufig sehr versierte Leute und es ist ja auch ein relativ häufiges Krankheitsbild. Umso größer ist auch die Bedeutung und umso wichtiger ist es, dass wir hier heute, wie ich finde, darüber sprechen. Hausärzte sind erstmal zunächst anzusprechen. Aber wenn dann Arteriosklerose schon manifest ist, sprich wir haben Verkalkung vielleicht in den Halsgefäßen oder es gibt Durchblutungsstörungen in den Beinen oder das jetzt das Bild des Kardiologen, Durchblutungsstörungen am Herzen, was häufig mit Engegefühl in der Brust einhergeht, dann sollte natürlich ein Facharzt aufgesucht werden, um das genauer zu beleuchten und optimal zu therapieren.
Ich habe noch eine Frage, Herr Dr. Van Buren, das hatte ich eben so ein bisschen vergessen. Ich merke ja gar nicht unbedingt, ob ich einen schlechten Cholesterinwert habe. Ist das so bei einer ganz normalen, also nicht jeder geht jetzt regelmäßig zum Check-up. Das ist ja, kann ja doch sehr gefährlich werden.
Unbedingt. Deswegen sollte man etwas darüber wissen. Also man sollte es mal gecheckt haben beim Hausarzt. Man kann selbst schon so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wenn man zum Beispiel hohe Cholesterinwerte in der Familie hat, wenn die Eltern vielleicht am Infarkt, am Schlaganfall gestorben sind, dann sollte man schon mal ein bisschen hellhöriger sein. Sollte es dann auf jeden Fall bestimmen lassen. Wenn man ganz extreme Cholesterinwerte hat, kann es auch sein, dass sich die Cholesterinwerte in der Nähe der Augen ablagern, sogenannte Xanthelasmen. Okay, das sind so, ein erfahrener Arzt sieht das eigentlich, der guckt dem Patienten in die Augen und sagt, du könntest vielleicht hohe Cholesterinwerte haben und wird dann eben die entsprechende diagnostische Kaskade auf den Weg bringen. Aber es ist schon wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und genau wie Sie sagen, das ist das Gefährliche. Man spürt es nicht, dass man einen Cholesterinwert hat und es macht eine Menge mit den Gefäßen. Wir haben das schon so oft gesehen. Es ist wichtig, danach zu
gucken. Und vor allen Dingen kann das ja in jedem Alter auftreten. Es ist ja jetzt nicht, dass man sagt, das ist erst ab 60 oder
gar nicht.
Sondern, ja.
Genau, gerade junge Leute, wenn die eine familiäre Disposition haben, also Gefäßerkrankungen oder Verkalkungen in der Familie haben, können das auch schon in jungen Jahren haben. Da merkt man es eben nicht so. Also man sollte sich früh der Sache annehmen. Ähnlich auch wie beim Blutdruck. Ich hatte gerade schon gesagt, das ist eine Volkskrankheit. Das ist eigentlich ein besonderes Problem dabei. Natürlich merkt man, wenn man besonders hohe Blutdruckwerte hat, dass man einen roten Kopf hat oder man merkt, man ist nicht so belastbar, diese Dinge. Aber eine ganze Zeit lang merkt man eigentlich gar nicht, wenn man einen hohen Blutdruck hat. Wenn man vielleicht 160, 170 zu 100 hat, da kann man durchaus mal 10 Jahre mit rumlaufen. Wenn man zeitgleich dann hohe Cholesterinwerte hat und vielleicht es noch nicht geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, dann hat man schon 3 Risikofaktoren miteinander und die sind nicht nur additiv, sondern die potenzieren einander.
Ja.
Das heißt, es ist nicht 1 + 1 + 1 = 3, sondern dann geht's richtig los, richtig zur Sache. Und eine besondere Bedeutung hat das vor allem, wenn zudem ein Diabetes mellitus da ist. Das ist wirklich ein ganz schwieriger.
Ein ganz hoher Risikofaktor. Absolut. Das hatten Sie auch eben, ist mir aufgefallen, als erstes schon gesagt, dass eigentlich Diabetes so das gefährlichste auch sein kann. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ja ganz viele darüber diskutieren, wenn nichts mehr hilft, helfen Statine, also die Cholesterinsenker. Da tun sich ja viele Menschen auch schwer mit, die zu nehmen. Der Arzt sagt so, jetzt nehmen Sie erst den Blutdrucksenker, dann nehmen Sie den Cholesterinsenker. Was ist denn so Ihre Meinung, warum sind die wichtig oder wann sind die wichtig und wann vielleicht auch nicht?
Genau, also erstmal muss natürlich die Indikation, also muss man das wirklich nehmen, sehr genau geprüft werden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das sehr wichtig ist. Ich mache auch Angiologie, habe also auch viel damit zu tun, wie Gefäßverkalkungen in den Beinen sind. Und das hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung, die auch zu nehmen. Nun kann ich verstehen, der eine oder andere kriegt Beschwerden dazu, aber es gibt ja, die sind zum einen, also diese Muskelschmerzen, die sind dosisabhängig. Und es gibt ja auch andere Medikamente, die man mit hinzugeben kann, um das Ganze zu unterstützen. Und zwar beeinflussen die Statine den Cholesterinabbau in der Leber. Es gibt aber auch Medikamente, die die Aufnahme des Cholesterins über den Darm bedeutsam reduzieren können. Und gerade diese Kombination dieser Medikamente macht oftmals sehr, sehr gute Ergebnisse. Also man sollte sich nicht grundsätzlich sträuben, sowas zu nehmen.
Weil die meisten Menschen haben, glaube ich, mal Angst vor diesem Muskelschmerz oder Übelkeit. Ist das auch eine Kanne neben?
Das ist eigentlich nicht Muskelschmerz, ist das Häufige. Und es gibt einfach viele Leute, die sagen, mir geht's gut, ich habe nichts, warum sollte ich Medikamente nehmen? Aber
präventiv schon.
Genau, das ist eigentlich eine Investition in die Zukunft. Wenn Sie jetzt ein Statin nehmen, dann sagen Sie nicht, nächste Woche, Mann, bin ich froh, dass ich jetzt ein Statin nehme, mir geht so sehr viel besser. Den Effekt hat man nicht. Das ist eine Investition in die Zukunft, weil diese Gefäße dann eben doch weniger dynamisch altern. Statine haben noch einen zweiten Effekt, nicht nur den cholesterinsenkenden Effekt, sondern die machen auch eine sogenannte Plaque-Stabilisierung. Das heißt, wenn wir schon Verkalkung in den Gefäßen haben, dann sind die Gefäße sozusagen ein bisschen besser geschützt, weil dieser Plaque nicht aufknackt und insofern das Gefäß dann nicht ganz zu gerinnen kann durch einen Gerinnungsprozess. Also gibt es zwei Mechanismen, die Statine eigentlich in gutem Licht erscheinen lassen.
Plaque bedeutet jetzt, Plaque ist Eiweiß, ne?
Oder? Ja, im Wesentlichen Cholesterin. Also kann man sich so vorstellen, wirklich wie ein verkalktes Rohr in so einem alten Bauhaus. Ja. Ich sage das häufig.
Ja, na, so kann man sich das gut vorstellen.
Die Wasserleitung aufmachen und denken, mein Gott, ist hier viel Kalk drin. Tatsächlich das, ist das damit vergleichbar. Kraterkalk. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wenn wir haben ja auch mehrere Katheterlabore, wenn wir Patienten dilatieren, also Koronararterien dilatieren, dann machen wir das teilweise mit 30 Bar. Auf Ihrem Autoreifen sind 2. Dann wissen Sie, wie viel Druck man aufbringen muss, um diese harten Kalkdinge aufzusprengen.
Ja, das ist ein Vergleich, den man jetzt nicht vermutet. Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet. Jetzt haben aber Cholesterine doch irgendwie, sagen wir mal, den Cholesterinwert habe ich jetzt total gesenkt, vor allem diesen LDL-Wert, der ist jetzt gut im Griff. Aber irgendwie Sie haben ja auch gesagt, die haben ja auch eine Funktion Cholesterin. Was passiert denn, wenn der zu niedrig ist?
Also man sagt, um mal eine Vorstellung der Dimension zu geben, wenn jemand ein Ereignis hatte am Herzen, dazu gehört eine Bypass-Operation, eine Ballonaufdehnung, ein Infarkt oder eine stationäre Behandlung aufgrund einer Herzdurchblutungsstörung, dann sollte der LDL-Wert unter 55 sein. Das ist schon eine Ansage. Ja. Das schafft man nur mit Ernährung und Lebensstiländerung nicht. Die haben im Prinzip allen Statin oder diesen Resorptionshemmer, dieses andere Medikament. Also Sie merken, die Kardiologen geben die Leitlinien vor für ihren Bereich und sagen unter 55. Bevor das mal wirklich ein Problem ist, dass man eine Syntheseproblematik hat, dass also nicht mehr die Zellmembran und die Gallensäuren gebindet werden können, da muss es schon ziemlich niedrig sein. Ich sage jetzt mal unter 30. Mhm. Da kommt man aber in der Regel nicht so leicht hin. Es gibt noch andere Medikamente, um den Cholesterinhaushalt positiv zu beeinflussen, aber mit Statin und diesem anderen Resorptionshemmer kommt man in diese Bereiche eigentlich nicht.
Und das ist auch ganz interessant, man muss es ja auch abwägen. Wenn ich ein hohes Risiko habe, dann muss ich auch in den sauren Apfel vielleicht manchmal beißen und dann die Medikamente auch nehmen, weil das eigenmächtige Absetzen, das sagen auch viele Mediziner, das haben ja auch schon einige im Podcast gesagt, das ist so ein bisschen das Gefährliche, ne? Wenn man sich gut fühlt und denkt, ich brauche das jetzt nicht. Also immer Rücksprache mit dem Fachmann.
Genau.
Oder der Fachfrau.
Genau, natürlich. Und was man auch bedenken muss, wenn man dann sehr gute Cholesterinwerte hat und bespricht das mit seinem Arzt und sagt, ich habe doch jetzt super Werte, dann kann ich es ja eigentlich absetzen. Die sind natürlich nur gut, weil mit Medikamenten.
Genau, ne, verändern sich ja auch wieder, wenn sie. Jetzt haben wir zum Schluss des Podcasts nochmal das Lipprotein A, was momentan durch alle Medien geistert. Und vielleicht erklären Sie uns mal, was dahinter steckt.
Ja, gerne. Also Lipoprotein klein A ist eigentlich ein LDL-Molekül. Das ist nur etwas anders konfiguriert. Das hat außen sogenannte Kringel drauf. Das sind so, ich sage jetzt mal, Zuckeranteile oder Kohlenhydratanteile. Und das Lipoprotein klein A ist rein genetisch bedingt, wenn es erhöht ist. Man ist kein Exot, wenn man da hohe Werte hat. 20% der Bevölkerung in unserem Kulturkreis haben hohe Lp-Klein-A-Werte. Aber dadurch, dass genetisch bedingt ist, lässt es sich nicht mit Medikamenten beeinflussen. Sonst muss man im Prinzip nur einmal im Leben
bestimmen. Also von Geburt an ist das dann eigentlich.
Ist es hoch oder nicht?
Ja.
Der Normwert ist vielleicht wichtig zu sagen. Es gibt zwei Normwerte mit zwei unterschiedlichen Einheiten. Einmal gibt es 30 Milligramm pro Deziliter als Normwert und 75 Millimol pro Liter. Das muss man also auf seinem Laborzettel immer nachsehen. Und wenn dieser Wert erhöht ist, dann sollte man ungleich strenger sein bei den beeinflussbaren Risikofaktoren. Das heißt LDL-Cholesterin, Blutdruckeinstellung, Diabetes, Rauchen.
Das muss dann
optimal eingestellt sein.
Ne? Okay.
Wenn ich das noch hinzufügen darf, was wirklich sehr interessant ist, wir haben gerade schon festgehalten, Lipoprotein klein A ist ein bedeutsamer Risikofaktor für Gefäßverkalkung. Es gibt aber auch einige asiatische Studien, die zum Beispiel nachgewiesen haben, wenn man einen Schlaganfall hat und hohe Lipoprotein klein A-Werte hat, dass der Schlaganfall dramatischer läuft, dass also der Defekt im Kopf, im Gehirn
größer ist.
Also Epiklein A kann einem wirklich ordentlich Ärger machen. Das muss man einmal bestimmen und dann den Rest top einstellen.
Und es gibt jetzt auch, ich glaube, in der Charité wird das erste Medikament jetzt schon getestet an Probanden, die sich mit der Lipoprotein A Krise sozusagen ja. auseinandersetzen. Ja. Also das heißt, in der Kardiologie wäre das ein Durchbruch.
Ja, genau. Das sogenannte Horizon-Studie ist Phase-3-Studie, ist also kurz davor, auch am Patienten im Alltag angewandt werden zu können. Im Moment ist es noch, wie gesagt, eine Studie, macht aber sehr gute Ergebnisse und das ist vielversprechend. So hätten wir endlich etwas in der Hand, das Lipoprotein klein a zu senken. Es gibt Medikamente, die es etwas senken. Das sind sogenannte PCSK9-Hämmer. Das sind Spritzen, die man unter die Haut macht oder unter die Haut appliziert. 30% Lp-Klein-A-Senkung kann man damit schaffen.
Das ist was auch schon auch eine schon gute, was. Ja.
Und ansonsten haben wir als therapeutische Option eigentlich nur noch die Lp-Klein-A-Apherese. So eine Art Dialyse, was man einmal pro Woche macht, wo das Blut des Patienten von diesem Fettwert gereinigt
dann
wird.
Gefiltert wird sozusagen oder aussortiert.
Genau, das, genau so 60% kann man da meist rausfiltern. Das sind tolle Werte, aber wenn die dann nach einer Woche wiederkommen, dann sind die wieder so hoch. Und das ist natürlich für den Patienten nicht so komfortabel. Ne?
Ja. Ja, das macht Hoffnung, dass weiterhin geforscht wird. Gerade das Thema Herzerkrankung, Sie hatten das eben auch schon gesagt. Also das sind die, ist die häufigste Todesursache. Ja. Das ist nämlich nicht eine Krebserkrankung, sondern die Herzerkrankung. Okay. Ja, ich freue mich. Sie zeigen uns auch noch Ihr Herzkatheterlabor. Da kriegen wir gleich noch einen Einblick. Und ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein durfte. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dr. Van Buren.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.